Wem gehören diese Knollen? Also die gehören euch. Also deutsche Bundesregierung, Position, Precautionary Perils, Vorreiter, war einer der ersten, der das gesagt hat. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich jemals über Wehrhaftigkeit nachdenken muss.
Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozean-Dekade. Hier ist wieder Annabelle und ich habe natürlich eine neue Folge Wellenbrecher für euch. Wir sind eigentlich in der Sommerpause, deswegen mache ich es heute alleine. Eva liegt nämlich irgendwo am Strand und genießt hoffentlich die Sonne. Aber aktuell dreht sich in der Community wieder viel um Tiefseebergbau, denn die letzten zwei Wochen hat der ISA-Rat getagt. Da drin enthalten sind 36 gewählte Mitglieder, die verschiedene Interessensgruppen vertreten. Und seit dieser Woche tagt die ISA-Versammlung. Da drin enthalten sind 169 Mitgliedstaaten und pro Land gibt es eine Stimme. Ihr wisst, unsere Expertin für Tiefseebergbau ist Anna Groß. Wir hatten sie schon mal hier. Also wenn ihr mehr Details über ihr NGO DeepWave hören wollt, dann hört gerne in Folge 3 und 4 rein. Und deswegen, let's jump right in. Herzlich willkommen zurück, Anna.
Ja, ich freue mich auch.
Die Kampagne, mit der du dich am meisten beschäftigst, heißt No Deep Sea Mining Never. Ich dachte, bevor wir in das ganze Thema Tiefseebergbau einsteigen, fangen wir erstmal ganz simpel an. Was ist denn überhaupt die Tiefsee?
Soll ich bei ganz unten anfangen? So im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist so ein bisschen die Tiefsee wie mit den Haien. Also wenn man mit kleinen Kindern spricht, die finden Haie super toll. Und die haben überhaupt nicht im Kopf dieses, das ist so ein Monster, was irgendwie, die haben ja noch nicht den weißen Hai gesehen. Und genauso ist es dieses, die Tiefsee, ganz lange hieß es immer, also auch wenn man, das ist auch mal so ein bisschen Kinderbüchern, dann doch die Monster der Tiefsee, weil die halt so riesige Augen haben oder so komische Zähne, weil sie halt, weiß ich nicht, ihre Kiefer aufklappen können, weil sie halt ganz selten irgendwas zu fressen finden und dann müssen sie irgendwas fressen, was zehnmal so groß ist wie sie, oder weil sie, keine Ahnung, ach, das Männchen ist so ganz winzig und dockt sich dann an das gigantische Weibchen an und verschmelzt dann mit dem Blutkreislauf mit ihm und dann so. Also das sind so Sachen, die man so gerne so ausschlachten kann. Und deshalb ist es, war das immer so eine Zeit lang ein bisschen schwierig, so Begeisterung für dieses Habitat so zu generieren. Inzwischen ist es aber so, dass wir durch Filme eigentlich ja sehr viele Menschen diese völlig außergewöhnlichen, wunderschönen Lebewesen, die es da gibt, schon mal irgendwo gesehen haben. Und diese Begeisterung für einen Bereich, den man noch nicht kennt. Und es ist wirklich so, also während, wir haben auf unserer Seite so einen Ticker, der runterläuft. Während wir hier reden, ist eine erstaunliche Anzahl von Spezien hätte entdeckt werden können. Und diese Rechnung entsteht so, dass jede Probe, die man da rausholt, sind so und so viele unbekannte Arten. Und wenn man das hochrechnet, ist es halt einfach ein gigantischer Raum von Lebewesen, die wir noch gar nicht kennen.
Biodiversität ist ein super Stichwort, denn die Tiefsee ist ein überraschend artenreiches Ökosystem. Es gibt schätzungsweise in etwa 10 Millionen verschiedene Arten, die dort leben und die meisten davon sind weitestgehend unerforscht. Also warum gibt es denn so ein Interesse am Tiefseebergbau, obwohl es meiner Meinung nach doch relativ schwierig erscheint, überhaupt diese Minerale aus 4.000 bis 6.000 Meter hoch zu pumpen?
Ja, die sind auch noch sehr nützlich. Da ist ein unglaubliches Potenzial da, was wir Menschen nützen können. Wir wollen ja immer alles nützen und das reicht uns ja nicht, dass es für sich da ist. Und jetzt hat man irgendwann festgestellt, dass es eben da unten seltene Erden gibt, Mineralien, die wir für unsere Technik brauchen. Die gibt es in verschiedenen, drei verschiedenen Formen. Es gibt einmal diese Manganknollen, die sind so, sehen so ein bisschen aus wie so Blumenkohle, Cola. Und dann gibt es auch noch die Massitsulfide und dann gibt es noch die Kobaltkrusten, aber es gibt halt da diese drei verschiedenen Formen. So. Und die Technik ist inzwischen auch so ausgereift, dass der Tiefseebergbau, also der das dann da gewinnen will, loslegen könnte. Also das heißt, es gibt die Interesse an diesen Mineralien schon seit den späten 70ern, 80ern. Und es gab immer wieder so Wellen, wo man sich dafür interessiert hat, weil Bedarf entstand, aber es gab nie wirklich Technik, die loslegen könnte. Und deshalb jetzt ist es halt so ein ganz großes Thema, weil es zum ersten Mal Maschinen gäbe oder ja, wenn sie eben in der wirklichen Dimension gebaut werden würden, die Manganknollen abgraben können. Uns ist es sehr wichtig, dass wir von Bergbau reden und nicht von Harvesting. Also das ist ein Euphemismus. Es wird immer gesagt, die werden nur geerntet. Also als ob das so Kartoffeln wären, die da so auf dem Feld rumliegen. Aber so ist es nicht. Also man kann das sehr schön terrestrisch, also mit dem Land vergleichen. Also das ist so, als ob man, um eine Kartoffel zu ernten, den ganzen Boden mitnimmt und alles, was da drin lebt, zerstört, weil diese Manganknollen, die hauptsächlich aus Mangan bestellen und ganz minimalen Teil eben an seltenen Erden haben, die wachsen 1 bis 2 Millimeter in 1 Million Jahre. So, mal kurz setzen lassen. Also das ist kein Blumenkohl, der irgendwie geerntet wird und danach wächst. Ja. Und also insofern ist es uns sehr wichtig, dass wirklich immer von Bergbau gesprochen wird. Also nicht nur bei diesen Formen, wo diese Krusten abgekratzt werden müssen, sondern auch bei dem Aufsammeln von diesen Knollen. Es gibt Unternehmen, die versuchen, andere Techniken zu entwickeln, die eben nicht so viel graben. Das beobachten wir interessiert. Aber im Moment sind die am weitesten sind, die eben diese sehr invasiven, zerstörerischen Techniken betreiben würden.
Jetzt, wo du das alles erwähnst, finde ich es irgendwie spannend zu wissen, warum du glaubst, dass wir uns alle für tiefster Bergbau interessieren sollten. Also warum sollten wir uns interessieren für irgendwelche Minerale, die irgendwo im Ozean sind?
Punkt 1. Wem gehören diese Knollen? Wenn ich jetzt auf euch zeigen könnte, dann, also die gehören euch. Also weil nämlich die Ressourcen auf der Hohen See laut UNCLOS, also dem Internationalen Seerechtsabkommen, das 94 ratifiziert, in Kraft getreten ist, das ist Common Heritage of Mankind und wir sagen heute Heritage of Humankind. Also das gehört euch allen. Und jetzt könnte man einfach sagen, ja, also wenn es uns allen gehört, mir, dir, euch, uns, dann haben wir auch eigentlich das Recht darüber zu entscheiden, ob wir das abgegraben haben wollen, weil wir können es nur abgraben, wenn wir den letzten unberührten Ort dieser Erde zerstören. Einfacher, billiger ist es nicht zu haben. Ich weiß, dass jetzt einige da irgendwo, wenn mir jetzt irgend so ein Bergbaufirmen unter zuhören würde, sagen, nein, nein. Aber also die Wissenschaft ist sich da inzwischen sehr einig, dass das irreparable Schäden sind. Und die sind laut dem UNCLOS nicht erlaubt. Und das ist eben auch immer das Problem. Also das kommt eben auf die Person an, mit der ich spreche. Wenn ich der Überzeugung bin, dass wir genug auf diesem Planeten an Schaden angerichtet haben, dann ist es für mich selbstverständlich, dass ich nicht den letzten unberührten Raum unseres Zuhause für den Gewinn von ein paar Unternehmen opfere. Es sind nämlich wirklich nur ein paar Unternehmen. Also, und wenn man mit Menschen spricht, wenn, das ist immer die Frage, was kann man denn dagegen machen? Dann sage ich immer, ja, drüber sprechen. Also, und wenn man mit Menschen spricht, dann ist eigentlich jede sagt, hä, was ist das denn? Das ist doch völliger Blödsinn, das ist doch völliger Irrsinn. Aber es gibt halt wirtschaftliche Interessen und es gibt halt diese Erzählung, dass wir das immer mehr brauchen. Und das ist halt der spannende andere Aspekt, dass eigentlich es ganz klar ist, wir brauchen es nicht. Also es gibt Studien, die könnt ihr vielleicht verlinken, die nachweisen, dass man das für die Batterietechnik, also für die Energiewende, überhaupt nicht mehr braucht. Weil die natürlich die Hersteller von Batterien, allen voran die Chinesen, natürlich nicht doof sind. Und wenn sie merken, oh, das ist ein schwieriges Mineral, dann entwickeln sie ganz schnell Batterien, die das gar nicht mehr brauchen. So weit sind wir. Ne? Also das ist dieses, neue Technologien haben es an sich, dass sie sich ändern. Und also in diesen neuen Batterien wird das gar nicht mehr gebraucht, was in diesen Knollen ist. So, das haben die Bergbaubetreiber allen voran, The Metals Company, auch gemerkt. Und deshalb haben sie sich auf das nächste verlegt. Und das ist jetzt gar nicht mehr lustig. Wir brauchen das nämlich für Waffen. Und jetzt wird's schwierig. Jetzt kommen wir dann mitten in die politischen Geschichten, also Sicherheitspolitik, Friedenspolitik. Aber anders ist das Thema halt nicht zu haben. Nur kann man das eigentlich auch abkürzen. Es gäbe auch eine Alternative für diesen Gebrauch, nämlich Frieden. Ja, es ist ganz einfach. Also nur genau das ist nicht einfach. Und wir sind halt einfach gerade für meine Generation unvorstellbaren Rollback an allen Ecken und Enden, und dass uns eben eingeredet wird, man könnte Probleme nur mit kriegerischen Mitteln lösen. Ich hätte niemals in meinem Leben gedacht, dass ich jemals über Wehrhaftigkeit nachdenken muss und dass ich auch in meinem Beruf, also ich habe ja angefangen, Meeresschutz zu machen, dass ich in meinem Beruf mich mit Wörtern wie Wehrfähigkeit auseinandersetzen muss, weil die seltenen Erden sind halt in den Waffen und in den Sprengköpfen und ich weiß nicht, wo sie überall noch drin sind. Und es wird eben erzählt, also das Narrativ, was aufgebaut wird, ist, dass wir eben diese Mineralien aus der Tiefsee um unsere Sicherheit und so weiter, also das wird immer stärker werden. Aber selbst das ist, weil es gibt genug auf dieser Erde für alle, nur wir werfen das meiste davon weg.
Okay, also ich möchte nochmal kurz festhalten, dass Tiefseebergbau in dem offenen Ozean ja aktuell noch nicht stattfindet und es ja auch tatsächlich richtig gute Nachrichten sind, dass viele Firmen Tiefseebergbau nicht unterstützen. Ich gehe mal kurz durch ein paar Definitionen durch, weil ich glaube, das wichtig ist für den späteren Verlauf des Gesprächs. Tiefseebergbau wird reguliert von der Internationalen Meeresbehörde, auf Englisch International Seabed Authority, ISA, ist die Aufsichtsbehörde, wenn es um Tiefseebergbau geht. Aktuell hat die ISA Lizenzen für die Erkundungsphase erteilt, die nur für die Forschung und Tests genutzt werden dürfen. In dem Rahmen können Länder jeweils eine Precautionary Pause, also auf Deutsch eine vorsorgliche Pause, oder ein Moratorium bei der ISA beantragen. Beide diese Formen können die Erkundungsphase zur Ausbeutung der Rohstoffe effektiv verzögern. Jetzt ein bisschen ums Rechtliche. Eine vorsorgliche Pause kann als rechtlich schwächere Maßnahme angesehen werden, da sie auf informelle Vereinbarungen beruhen kann und weichere Parameter aufweist. Das einzige rechtskräftige Mittel ist das sogenannte Moratorium. Und dann gibt es aber auch noch ein dauerhaftes Verbot. Das ist aber nicht unbedingt rechtskräftig.
Also ein Bergbauunternehmen kann immer nur loslegen, wenn es einen Staat gibt, einen Sponsoring State, der dieses Bergbauunternehmen unterstützt. Also, deutsche Bundesregierung, Position, Precautionary Pause, Vorreiter, war eine der ersten, die das gesagt hat. Solange wir nicht wissen, was wir da anrichten, werden wir keine von diesen Bergbauunternehmen fördern. Und das ist halt super wichtig. Deshalb, also wir haben auch sehr viel und sehr gute Tiefseeforschung in Deutschland. Also wir haben auch da eine Vorreiterrolle. Und das ist eben auch eine Aufgabe für die Regierung, dass die Forschung, die das macht und die ja eben diese Precautionary Pause überhaupt erst ermöglicht, dass die nicht einfach mal eingespart wird. Weil ohne diese Forschung können wir eben nicht sagen, wir wissen noch nicht, also wir können nicht nachweisen, dass es nicht harmful effects haben wird. Im Moment ist die Wissenschaft davon überzeugt, dass es immer harmful effects haben wird. Und also ich sage oder wir sagen, wir wissen genug, dass es niemals stattfinden können sollte. Wir haben ja vorhin gesagt, das gehört uns allen, also muss es eine Behörde geben, die das verwaltet, was da passiert. Und diese International Seabed Authority, die ISA, hat die Aufgabe, einerseits den zukünftig stattfindenden Meeresbergbau zu verwalten, zu organisieren und eben alles, was man damit verdient, gerecht zu verteilen. Das ist einerseits ihre Aufgabe. Und als sie initiiert wurde, da war noch nicht so ganz klar, dass das eben keine gute Idee ist. Also das ist eben in den letzten Jahrzehnten immer deutlicher geworden. Und sie hat aber gleichzeitig eben die Aufgabe, den Tiefseeboden zu schützen. Und das sind halt zwei Aufgaben, die unglaublich schwierig zu vermitteln sind. Und der vorherige General Secretary war industrienah, also ihr seht jetzt so zwei Anführungszeichen rechts und links, aber das darf man jetzt offiziell sagen, also er war sehr industrienah und deshalb ist man davon ausgegangen, es geht jetzt nur noch so um so Kleinigkeiten und dann haben wir so einen Mining Code, der das alles genau regelt, dass da nichts Schlimmes passiert. Also es, im Moment gibt es Forschungslizenzen. Wenn es einen Mining Code gibt und so weiter, also das ist ein ganz komplizierte Prozesse, dann können daraus Exploitation-Lizenzen werden. Und die Deutschen haben auch in der Zone, wo es am meisten Knollen gibt, haben wir auch Lizenzen. Also im Moment gibt es diese Exploration-Lizenzen und wenn es einen Mining Code gibt und so weiter, also das ist ein ganz komplizierte Prozesse, dann können daraus Exploitation-Lizenzen werden. Was das Schöne ist im Englischen, dass also Ausbeutung, ja, das ist ja das ähnliche Wort. Also ja, das wird auch das sein, was es dann eben heißt. Und das versuchen wir eben zu verhindern mit der Precautionary Pause, mit dem Moratorium. Also idealerweise so weit hinaus zu zögern, bis der letzte Staat verstanden hat, dass es entweder keine gute Idee ist für diesen Planeten oder es etwas anderes gibt, was weniger schädlich ist und mit dem man mehr Geld machen kann, um es mal ganz deutlich zu sagen. So, Asteroid Mining zum Beispiel.
Also mit Asteroid Mining meinst du die mögliche Gewinnung von Rohstoffen aus Asteroiden?
Ja, ist kein Scherz. Also es gibt die These, dass Deep Sea Mining ist nur eine Interimstechnik für Asteroid Mining.
Verrückt, davon habe ich noch nie gehört. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die globalen Organisationen und Firmen gesprochen, die im Tiefseebergbau aktiv sind. Ich wollte jetzt aber nochmal expliziter auf die europäische Ebene eingehen. 30 Forschungseinrichtungen, inklusive auch deutscher Institute, haben im Rahmen eines EU-Projektes von JPI Oceans geforscht. Das erste hieß Mining Impact, das zweite hieß Mining Impact 2 und das ist aktuell angesetzt bis 2028. Hier haben Wissenschaftlerinnen mehrfach auf die ökologischen Folgen von Korallenschwämmen, aber auch seltenen Oktopusarten, der wurde Kasper getauft, hingewiesen. Ich glaube insbesondere Kasper ist sehr durch die Medien gegangen und hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil dieser Tiefsee-Oktopus dabei beobachtet wurde, wie er seine Eier an Schwämmen befestigt und diese Schwämme wiederum siedeln sich auf Tiefsee-Manganknollen an. Das heißt, man kann daraus schließen, dass diese Manganknollen essentiell für den Lebensraum von Kasper und seinen Artgenossen essentiell ist. Neben diesen ökologisch orientierten Forschungen gibt es ja aber auch noch andere, wie zum Beispiel die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Kannst du kurz vielleicht helfen, das Ganze einzuordnen? Welche Rolle spielt das BGR? Und wie sieht diese Landschaft vielleicht eher im deutschsprachigen Raum aus?
Ja, das ist ein heißes Thema. Also die BGR ist hält die Lizenzen, die wir haben. Also die sind dafür zuständig, für das, was da in diesen Gebieten passiert. Also sie fördern ja die Forschung und wir halten ja diese Exploration-Lizenzen. Und es kann sein, dass wir da irgendwas machen müssen, um die zu halten und das wäre auch sinnvoll, weil wir dann eben noch an diesem Prozess des Mining Codes beteiligt sind. Da gehen die Meinungen auch sehr auseinander. Ich würde aber sagen, es macht immer Sinn, dass die deutsche Regierung an dem Erstellen des Mining Codes beteiligt ist, weil es geht ja darum, dass der so streng wie möglich, also diese Abbauregeln, dass der so streng wie möglich ausgearbeitet wird. Also dass die Bedingungen, unter denen zukünftig Tiefseebergbau stattfinden kann, so streng sind, ich sage es jetzt mal zugespitzt, dass er eigentlich nie stattfinden kann. So, das ist unsere Traumvorstellung. Ja, so als NGO darf ich das ja sagen. So, weil anders kann man, also das ist ja, wie gesagt, das Thema hatten wir gerade, wie will man Unternehmen, die damit Geld machen möchten, mit einem Ökosystem überzeugen, wenn sie sagen, das ist ein Desert. Also das ist, die Argumentationslinien sind sehr schwer. Wir müssen mit anderen Dingen argumentieren. Wir können damit argumentieren, dass es als finanzielles Risiko eingeschätzt wird. Wir können damit argumentieren, dass es überhaupt nicht ökonomisch ist. Da gibt's alles dazu Studien. Also dieses, was ich vorhin gesagt habe, also nochmal ganz deutlich, wir brauchen es nicht. Also warum brauchen wir dann einen Mining Code? Gut, wir wollen den so streng wie möglich ausarbeiten. Brauchen wir jetzt aber auch, was machen wir mit unserem Exploration? Also machen wir da jetzt irgendwie tatsächlich was in diesem Gebiet? Und das ist eben gerade in der Verhandlung, dass die BGR eben mit einer Firma, die weniger invasiv das machen möchte, dass sie da eben Tests macht. Wie man diese Tests nennt, das ist auch noch gerade so, eben ist das nur ein Pilot-Testing und so weiter, sondern also so Kleinigkeiten, die immer sehr heiße Eisen sind, oder ob das nur ein Test ist von irgendwelchen Teilen. Also das sind nämlich dann immer plötzlich so Kleinigkeiten, die dann entscheidend werden. Auf jeden Fall liegt beim BMWK, also der Tiefseebergbau liegt beim Wirtschaftsministerium und Klimaschutzministerium, aber es ist auch das BMUV, Verbraucherschutz und Reaktorsicherheit, ist auch mit involviert. Also das ist eben das, warum wir einen Meeresbeauftragten brauchen, weil die Zuständigkeiten eben verteilt sind und man muss einfach gucken, die Interessen sind einfach andere. Also bei einem Klimaschutzministerium könnte man davon ausgehen, dass es, um das Klima zu schützen, keinen Tiefseebergbau will. Und deshalb haben wir ja auch diese Precautionary Pause verkündet. Ja, das geht, also die deutsche Delegation hat eben bei dieser internationalen Behörde eine Precautionary Pause gefordert. Das BMUV ist natürlich, weil es ja für Schutz zuständig, auch dafür, dass der Tiefseebergbau erstmal nicht stattfindet. Dass ein Wirtschaftsministerium, was nicht noch eine Klimaschutzabteilung hat, könnte natürlich sagen, wir brauchen das. Also das Narrativ, wir brauchen das, wir wollen das, die anderen haben es, also wollen wir es auch. Also sorry, aber wir sind hier drei Frauen. Es ist leider immer wieder, sorry, eine unglaublich männliche Mentalität. Dieses ich auch. Ich kann es jetzt hier einfach nicht anders sagen. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es ist reiner Kindergarten, wenn es nicht um Waffen gehen wäre. Also es ist halt nicht lustig, ne? Aber diese Mentalität, und ich bin ja nicht die Einzige, die darüber so spricht, also jetzt spreche ich auch so darüber. Es ist einfach erschreckend, wie Claims abgesteckt werden, weil andere den Claim haben, gibt es halt dieses Narrativ, wir brauchen das auch. Und das wird immer gefährlicher. Und deshalb keine Ahnung, wie diese Behörden, Bundesanstalten, Ministerien zusammenarbeiten werden unter der zukünftigen Regierung, weil dann eben die Prioritäten wieder neu verhandelt werden. So ungefähr meine Antwort auf deine Frage.
Ja.
Das ist halt unser Problem in jeder Podiumsdiskussion. Wenn ich natürlich in der Leuphana eine Podiumsdiskussion, wenn lauter Juristen vor mir sitzen, dann kann ich anders darüber reden, als wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, hier auf dem Sommerfest mit meinen Nachbarn drüber rede. Da ist natürlich klar, dass wir halt Kasper, der auf einer Manganknolle sitzt und da 4 Jahre, nein, sogar irgendwie 6 Jahre oder 8 Jahre brütet, dass das keine gute Idee ist. Und auch, weil mir die Knolle gehört, auch alles dafür tun möchte, dass es nicht passiert. Aber es ist halt unheimlich schwierig zu kommunizieren, welche Stakeholder da involviert sind. Also Deutschland zum Beispiel hat halt keinen, wir haben gar keine Bergbaufirmen. The Metals Company ist kanadisch und dann gibt es noch belgische und es gibt chinesische und so weiter. Aber, was immer schon nicht so laut gesagt wird, unsere Technik ist sehr involviert in die Entwicklung dieser Maschinen. Wir haben ja auch noch eine maritime Wirtschaft und das sind wieder ganz andere Player.
Andere Player ist ein super Stichwort und die perfekte Überleitung, denn ich bin ja ein großer Fan von Beispielen. Deswegen werfe ich jetzt mal kurz ein angelehntes Thema in die Runde, Stichwort Norwegen. Im Januar 2024 stimmte das norwegische Parlament dem umstrittenen Vorschlag zu, innerhalb von ihren Hoheitsgebieten, also innerhalb von dieser ausschließlichen Wirtschaftszone, den Meeresboden für Tiefseebergbau im kommerziellen Maßstab ab 2025 freizugeben. Das geplante Gebiet mit einer Fläche von 250.000 Quadratkilometern, das ist also eine Fläche, die größer ist als Großbritannien, jedoch nach immensem gesellschaftlichen Druck und auch natürlich Unterstützung von der Wissenschaft, aber auch Fischern und Umweltorganisationen, wurde das Genehmigungsverfahren im Dezember 2024 bis zur nächsten Wahl ausgesetzt. Das Ganze hat enorm viel Zeit gewonnen. Wie ordnest du dieses Vorhaben von Norwegen ein? Das würde mich tatsächlich sehr interessieren.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie zivilgesellschaftliches Engagement wirken kann, also zum Thema Optimismus, weil ehrlich gesagt, also gehofft haben wir das natürlich, aber dass es tatsächlich so eine Wirkung hat, also das ist genau dieses, wenn wir gefragt werden, ja, was kann ich denn jetzt, ihr habt das ja doch gerade erzählt, was kann ich denn gegen den Tiefseebergbau tun? Das ist genau das, dass da die Öffentliche auf den Straßen und ich weiß nicht wo, also dass die und vor allen Dingen eben auch die Bevölkerung so laut dagegen war. Und es ist, es gab so einen Special Move. Genau das, was bei uns nicht geklappt hat. Nämlich die Sozialistische Partei, die wurde gebraucht, um den Haushalt abzustimmen. Und dann haben sie gesagt, ihr kriegt unsere Stimme nur, wenn ihr das aussetzt. Also genau anders, als es bei uns passiert, ist es da passiert. Genau, und was ich immer so lustig finde, ist, damit etwas zum Guten sich entwickelt, passieren die merkwürdigsten Sachen auf diesem Planeten, die zusammenwirken. Und man kann die Geschichte auch so erzählen, dass es in Norwegen in der AWZ, also die dürfen das machen, weil das ihre AWZ ist, Klammer auf, die lustige Geschichte der Festlandsockelerweiterung. Dieses Gebiet, was du gerade genannt hast, dieses gigantische Gebiet, da darf Norwegen das überhaupt nur machen, weil es einen Antrag auf Festlandsockelerweiterung gestellt hat und bekommen hat. Das heißt, der Boden gehört zur AWZ, die Wassersäule darüber nicht. Also Norwegen hat sich halt gigantisch den Boden gesichert für seine AWZ und das Wasser darüber aber nicht. Und deshalb konnte zum Beispiel eben Greenpeace ganz viele Aktionen in der Wassersäule machen, hat geguckt, wie das die Wale negativ beeinflussen wird und so weiter. Also, ne, Klammer zu, Festlandsockel. Die Geschichte kann man so erzählen, dass es dazu zu dieser vorläufigen Verschiebung gekommen ist, weil es den BAFTA-Streik gab. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die amerikanischen Serien keine neuen Staffeln machen konnten, weil es diesen BAFTA-Streik gab und der Hauptdarsteller von Emily in Paris hatte nichts zu tun und dann hat er gefragt, kann ich irgendwas tun? Und dann haben sie gesagt, ja, du kannst unsere Stimme werden gegen den Tiefseebergbau. Und dann hat Luca Bravo gesagt, mach ich. Und am Ende stand er dann vor der UN und hat halt also diese Stimme genutzt, diese Millionen Follower, weil diese Serie wird irgendwie weltweit geguckt oder Milliarden oder ich weiß nicht, wie viele Menschen diese Serie gucken. Und wenn sie auf seinem Insta-Account sind, dann sehen sie, wie er mit James Blake irgendwie Sandwich ist und dann die nächste Story ist No Deep Sea Mining. Das hat halt unglaublich viel Aufmerksamkeit bewirkt. In Frankreich ist es auch noch Chefsache von Macron, der ja ein Ban fordert, also die stärkste Form von eben gar keinen Tiefseebergbau. Und aber ich finde es eine tolle Geschichte, dass einfach jemand, also durch diese, weil er nichts zu tun hatte, hat er diesen Streik genutzt, um ganz viel. Er war in Norwegen auf den Schiffen dabei, also er war immer dabei bei diesen politischen Aktionen und das hat eine völlig andere Wirkung. Sowas hätten wir in Deutschland auch gerne. Also eine Stimme, die eben so Menschen ins Boot holt und dann natürlich die ganzen NGOs, die da gearbeitet haben vor Ort, um darauf aufmerksam zu machen, dass das eben etwas ist, was ja die Bevölkerung eigentlich, die Mehrheit der Bevölkerung nicht möchte und nicht will. Und ich finde das ein unglaublich ermutigendes Beispiel dafür, dass man es schaffen kann, für solche Nerd-Themen so viel zivilgesellschaftliches Engagement zusammenzubekommen, dass es eben dann einen Effekt hat. Und ich meine, die Videos, die gemacht haben, also Camille Etienne, die sind kompliziert, die sind lang. Aber ich meine, wenn die dann von ihr und von Luca Bravo erzählt werden, dann hören da wahrscheinlich mehr Menschen zu. Also die haben jetzt nicht das versimpelt oder so, also die haben schon auch die Prozesse erklärt und die Zusammenhänge und was auf dem Spiel steht.
Wir wollten das ja heute ein bisschen kürzer halten, deswegen glaube ich, ist etwas, was wir am Ende nochmal ganz kurz besprechen können in Bezug auf die Meeresverwaltung, also auf Englisch heißt es dann Ocean Governance. Habt ihr ja ein unfassbar tolles Tool vor kurzem rausgebracht. Möchtest du da noch mal kurz ein bisschen drüber reden?
Wir haben halt zu diesem Forderungspapier, was erst Meeresoffensive hieß und jetzt heißt es Meerespolitik 2025, eine Zukunft für Meer und Mensch. Und Wir haben 2020 angefangen, bei DeepFev ein Kommentar-Tool zu entwickeln, der genau das eben macht, zu erklären, wie funktioniert Meerespolitik. Und wir haben dieses Papier, was damals noch 2 Seiten waren, jetzt sind es 4, an Menschen in der Bubble gegeben und sie sollten die Wörter unterstreichen, die sie gerne erklärt hätten. Und dann waren das fast alle Wörter und die kann man jetzt anklicken. Und man bekommt immer eine Animation, die diese Forderung und die Problematik der Forderung zeigt. Und an dieser Animation ist das Besondere, was eine super große Herausforderung war für unsere Programmierer, dass man die auch rückwärts ablaufen kann, ohne dass wir 5 Minuten Ladebalken haben. So, das war der Hintergrund. Also das Thema geht halt, sagen wir mal so, relativ, na, so im Ist-Zustand los oder ja, wo es noch einigermaßen gut ist, und dann zeigen wir eben in dieser kleinen Animation die Entwicklung auf, die es in die Katastrophe führt, wenn wir so weitermachen. Aber man kann halt mit dem Scrollbalken, wenn man was tut, wieder zurückgehen in diesen Zustand. Und das hat eine, das haben wir jetzt gerade gemerkt, das hat eine unglaublich positive Wirkung. Und man kann da so richtig so spielen. Das rückwärts geht nur am PC, am Mobil war das technisch nicht möglich. Da sind das kleine Videos, die laufen. So, man hat da das. Und dann hat man eben, wenn man auf diese Begriffe klickt, bekommt man Erklärungen, Grafiken und Texte, Quellen. Also man kann das, was wir ganz am Anfang hatten, man kann halt wirklich sich dann so weit reinklicken, bis man dann beim Seerechtsabkommen ist oder bei, weiß ich nicht was, also Studien. Es ist wie so ein Ministudium. Aber man kann auch einfach an der Oberfläche bleiben und gucken, inzwischen sind es nämlich 29 Forderungen. Das ist alles, was in unseren Meeren im Argen liegt und was man machen könnte. Und es gibt eben ganz wichtig, zu jeder dieser 29 Forderungen kann man auch aufklappen, was kann ich tun? Und da hat man dann eben in diesen 3 Zeitkategorien hat man dann immer eine Empfehlung. Also ihr könnt uns kontaktieren, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr was viel Besseres wisst. Also das wird immer aktualisiert, dieses, was kann ich tun?
Ja, also das, ich stimme dir voll zu, dieses Rückwärts-Scrollen ist ein super, super tolles Tool, was ihr damit reinprogrammiert habt. Ich würde sagen, wir haben eigentlich über alles geredet, was ich mir vorgenommen hatte. Und deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss für heute. Wir haben auf jeden Fall eigentlich immer nicht das Problem, zu lange zu reden. Deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Herausforderung für uns heute gewesen, das Ganze kurz und knackig zu halten. Und ja, tausend Dank, Anna, dass du nochmal vorbeigeschaut hast.
Ja, danke. Das war ein wunderbares Gespräch und ich hoffe, ja, dass wir vermitteln konnten, worum es uns geht. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann wendet euch an uns.
Ich wünsche euch noch einen guten Sommer und die nächste Folge gibt's in 2 Wochen, so wie immer. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao! Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP Dach und eine anerkannte UN-Ozeandekadenaktivität. Produziert wird es durch Annabel von Jankowski, Eva Räufer und Josefa Bayer. Moderation und Schnitt: Annabel von Jankowski, Grafikdesign Spaghetti Shark, Musik: Florentin Seifert, Management: Annabel von Jankowski.